BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Schulden, Schulden, Schulden. Schulden sollen die Lösung sein für alle Probleme Deutschlands und der EU. Wir hören es von vielen Ökonomen, wir hören es noch von viel mehr Politikern. Doch was ist dran an dieser These? Vermutlich relativ wenig. Denn wir sehen schon jetzt, dass die zusätzlichen Schulden nicht unbedingt zu mehr Wirtschaftswachstum führen. Und blickt man auf die Art der Verwendung der Gelder, so ist großer Zweifel angebracht, dass das in Zukunft besser sein wird. Bekanntlich fließt der größte Teil der Staatsausgaben ohnehin in Sozialkonsum. Und das, was als Investition bezeichnet wird, hält einer genaueren Betrachtung oftmals nicht stand. Beispielsweise Klimainvestitionen oder Verteidigungsausgaben. Beides führt nicht dazu, dass das Potenzialwachstum einer Wirtschaft höher wird und damit auch nicht das zukünftige Bruttoinlandsprodukt. Steigende Schuldenquoten sind die Folge und je höher die Schuldenquote, desto geringer das Wachstum. Ein wahrer Teufelskreislauf. Kann man ihn durchbrechen? Ich bin skeptisch, aber es gibt Ökonomen, die es zumindest versuchen, die Vorschläge machen, wie eine Reform aussehen sollte, um die EU, um Europa aus der Schuldenfalle zu befreien. Darum geht es diese Woche. Ich fand es spannend in der Vorbereitung. Ich hoffe, Sie finden es auch spannend. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
In der Bundesregierung droht neuer Streit ums Geld. Grund ist der Haushalt für das kommende Jahr.
Es gibt Streit einmal über die geplanten Ausgaben der verschiedenen Ministerien im kommenden Jahr, aber auch bei der Frage, wie künftig die Rente finanziert werden soll.
Ich glaube, das lässt sich dadurch erklären, dass der Finanzminister schon in den letzten Tagen etwas angesäuert war über das Verhalten seiner Kabinettskollegen.
Sein Finanzministerium meldete nüchtern, aufgrund hoher Anmeldungen für den Haushalt 2025 müssen aktuelle Vorhaben neu in den Gesamtkontext eingeordnet werden.
Neue Woche, alte Themen. Der Streit um das liebe Geld geht in der Regierung munter weiter. Der Finanzminister will sparen, wobei wir wissen, in Wirklichkeit nur weniger mehr ausgeben. Und die anderen wollen investieren, wobei wir wissen, sie wollen es meistens eher für Konsum ausgeben. Und dann setzen sich die Politiker in Talkshows und Nachrichtensendungen und erklären ausführlich, die sparen wollen, wären ohnehin ewig gestrig und alle würden doch sagen, Schulden seien gut. Nehmen wir als Beispiel den grünen Politiker Andreas Audrich bei Phoenix.
Ich bin froh, dass die Ministerpräsidenten der CDU das erkannt haben und geschlossen mittlerweile sagen, dass sie eine Reform der Schuldenbremse richtig finden. Die Unternehmen sagen uns das, die Gewerkschaften sagen uns das, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, der Sachverständigenrat, der IWF, die OECD. Die Frage ist international und im deutschen Diskurs eigentlich völlig klar. Und insofern wird es auch die Frage sein, ob Friedrich Merz bereit ist, an der Stelle das Notwendige zu tun und im Sinne Deutschlands zu handeln, auch aus der Opposition heraus.
Da kann man natürlich die Frage aufwerfen, warum Herr Audrich und seine Kollegen von allen Parteien in den letzten Jahren nicht mehr investiert haben. Wer hat sie daran gehindert? Geld genug war vorhanden. Ich habe die Zahlen hier immer wieder genannt. Alleine zwischen 2009 und 2018 hatte der Bund 460 Milliarden Euro zusätzlichen Finanzierungsspielraum. Das wurde ausgegeben für alles Mögliche, aber eben nicht für Investitionen. Und auch die Ampel ist nicht besser, das wissen wir doch. Sind doch vor allem die Sozialausgaben gestiegen. Stichwort Bürgergeld. Darüber hinaus mal ganz klar sagen, die Ausgaben liegen auch heute deutlich höher als früher. Gegenüber 2019 ist der Bundeshaushalt um immerhin fast 25% gewachsen. Fast 90 Milliarden Euro. Das ist nicht nur die Folge der Inflation. Auch relativ zum Bruttoinlandsprodukt ist der Bundeshaushalt gewachsen. Von 10,3 auf 11% im Jahre 2023. Der Präsident des Bundesrechnungshofs, Kai Scheller, bestätigte diese Einschätzung letzte Woche im Interview mit dem Handelsblatt.
Wir kamen aus einer schönen Wetterphase zwischen 2013 und 2019 ohne ernsthafte und echte Konsolidierung. Jetzt sind die Probleme enorm. Die Steuereinnahmen sprudeln nicht mehr. Es gibt eine Überdehnung der Ausgaben und Aufgaben, die Zinslast drückt. Das macht es schwer, den Haushalt für 2025 aufzustellen. 2028 wird sich die Lage weiter zuspitzen. Die Politik muss nun ein Bewusstsein für den Ernst der Lage schaffen. Wir stehen vor einer Zeit der Bewährung.
Dabei wies der Präsident des Bundesrechnungshofs auch darauf hin, dass es der Politik eigentlich nicht an Geld mangeln sollte.
Zudem stehen dem Bund verglichen mit 2019 vor Corona in diesem Jahr 120 Milliarden Euro mehr zur Verfügung. Und dieser Zuwachs ist nicht nur inflationsbedingt. Jetzt ist die Zeit, die Kernaufgaben des Staates in den Fokus zu nehmen, wie die militärische Verteidigungsfähigkeit.
Vor allem auch deshalb, weil schon jetzt in Wahrheit viel mehr Schulden gemacht werden, als offiziell angegeben.
Berücksichtigt man die Rücklagen und Sondervermögen, nimmt der Bund im Jahr 2024 mehr als die zulässigen 39 Milliarden Euro an Krediten auf, nämlich 81 Milliarden Euro. Denn die nun verwendete Rücklage ist nicht mehr werthaltig und muss durch zusätzliche Kredite erst beschafft werden. Wir sehen, die Politik sucht nach zusätzlichen Wegen der Neuverschuldung. Dazu zählen auch die Überlegungen, in einer Haushaltsnormallage weitere Notlagen auszurufen, weiteres Eigenkapital zur Deutschen Bahn zu transferieren oder die Konjunkturkomponente umzugestalten. Die Politik wird immer behaupten, sie komme nicht mit dem vorhandenen Geld aus. Die Schuldenbremse ist ein Garant souveränen demokratischen Handelns. Sie schützt zukünftige Generationen vor übermäßiger Belastung und erhält deren eigenen Gestaltungsspielraum. Wer heute Teenager ist und 2028 ins Berufsleben eintritt, der trägt bis 2061 die Schulden von heute ab. Und das, weil die gegenwärtige Generation sich nicht einschränken oder priorisieren will, das ist doch nicht in Ordnung.
Das genau ist der Punkt. Es fehlt der Politik am Willen zur Setzung von Prioritäten. Vor allem rächt sich auch, dass viel Geld in dauerhaften Programmen gebunden ist.
Wer sagt denn, dass neue Schuldenspielräume wirklich für Investitionen genutzt werden? Der Haushalt ist zu 90% gebunden, also versteinert.
Kleines Beispiel. Als die Grundrente eingeführt wurde, wurde gesagt, das sind doch nur ein paar Milliarden. Was nicht gesagt wurde, ist, dass diese paar Milliarden zum einen im jeden Jahr mehr werden und zum anderen auf ewig festgeschrieben sind. Das gehört zu diesen 90%, die eigentlich nicht mehr verhandelt werden können. Natürlich könnte man sie verhandeln, indem man entsprechende Reformen angeht. Doch dazu fehlt der politische Wille. Wir geben das Geld gerne für Soziales aus. Wenn man sehen möchte, wie dramatisch die Entwicklung ist, dem empfehle ich eine Abbildung in einer Studie des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz. Titel des kurzen Papers: Guns vs. Butter in the 21st Century. Wie immer übrigens in den Shownotes verlinkt. Und dort können wir sehen, wofür der Staat das Geld ausgibt. So haben wir in den 60er Jahren noch über 20% der Staatsausgaben in das Militär gesteckt. Seit dem Jahr 2000 ist der Wert auf unter 10% gefallen. Umgekehrt ist das Sozialbudget förmlich explodiert. Seit über 20 Jahren werden über 50% des Bundeshaushalts für Soziales ausgegeben. In den sicherlich nicht schlechten 1980er und 1990er Jahren lag der Wert noch bei 40%. Und in den 60er und 70er Jahren bei 30% oder noch tiefer. Ich denke, damit ist klar, wo das Problem liegt. Da die Schuldenbremse sich nicht so einfach aushebeln lässt, wird die Regierung immer offener sein für Schulden auf Ebene der EU. Das ist meine ganz große Sorge. Die Grünen fordern schon lange, wir sollten noch viel mehr Schulden auf der Ebene der EU machen. So stand es im Bundestagswahlprogramm für 2021 und grüne Europaabgeordnete fordern es regelmäßig.
Diese Forderung haben die Grünen schon in ihrem Wahlprogramm für die Bundestagswahl im Jahr 2021 formuliert. Und grüne Europaabgeordnete fordern immer wieder eine Veränderung der EU-Schuldenregeln. Einer der Befürworter einer solchen Veränderung ist Rasmus Andresen aus Schleswig-Holstein.
Auf einem toten Planeten gibt es keine Schulden. Es ist keine generationengerechte Finanzpolitik, wenn durch strikte Haushaltsregeln Europa weiter auf Verschleiß gefahren wird und die Klimakrise unseren Planeten zerstört. Deshalb brauchen wir einen Stabilitätspakt, der ökonomisch, sozial und ökologisch stabil ist. Sie gehen erste kleine Schritte, aber wir Grüne werden dafür kämpfen, dass wir gemeinsam den ganzen Weg gehen. Vielen Dank.
Pünktlich zur Wahl wird dann auch ein Papier vorgelegt, welches die Forderungen bekräftigt. Spiegel Online berichtet.
In der Debatte über die schwindende Wettbewerbsfähigkeit der EU setzen die Grünen auf staatliche europäische Industriepolitik. Der Kontinent drohe, seine Position als grüne Führungsregion an die USA und China zu verlieren, heißt es in einem 25-seitigen Grundsatzpapier der Partei für den anlaufenden Europawahlkampf. Geht es nach den Grünen, muss die Industriepolitik künftig auf EU-Ebene koordiniert und sozial abgefedert werden. Der Green Deal dürfe nicht verlangsamt, er müsse beschleunigt werden. Dazu wollen die Grünen einen neuen Transformationsfonds im Umfang von etwa 150 Milliarden Euro auflegen, für den die EU neue gemeinsame Schulden aufnimmt. Er soll die Investitionen in jene grünen Industrien lenken, die in Europa gehalten und gefördert werden müssen, heißt es in dem Papier. Für das Management der Geldströme will die Partei ein neues hochrangiges Steuerungsgremium in der EU-Kommission schaffen. Es soll von einem der Vizepräsidenten der Behörde geleitet werden und die nötigen Kompetenzen bekommen, um die Industriepolitik EU-weit zu steuern.
In einer anderen Studie für die Grüne Heinrich-Böll-Stiftung wird in eine ähnliche Richtung argumentiert. Titel der ebenfalls hier verlinkten Studie: Die Finanzarchitektur der EU zukunftsfähig gestalten. Impulse für die EU-Reformdebatte. In dieser Studie ist unter anderem Folgendes zu lesen.
Die Frage nach der Deckung der Finanzbedarfe für die notwendige sozial-ökologische Transformation und eine funktionierende Sicherheitsordnung ist für die Zukunft der EU zentral, wird aber oft nachrangig behandelt. Dabei zeigen bestehende Schätzungen, dass die Mehrbedarfe für die grünen Investitionen zur Erreichung der EU-Klimaziele in den kommenden Jahrzehnten erheblich sind. 10.000 Milliarden müssen zusätzlich bis zum Jahr 2050 investiert werden, um die EU-Wirtschaft zu dekarbonisieren. Dies entspricht zusätzlichen Investitionen von 2,3% der EU-Wirtschaftsleistung jährlich, die sich für die öffentliche Hand noch erhöhen, sollten diese Investitionen aufgeschoben werden. Unternehmen und private InvestorInnen werden diese grüne Investitionslücke nur teilweise schließen. Der Umfang ist dafür zu hoch. Gleichzeitig sind die Investitionen oftmals mit hohem Risiko, geringen Gewinnaussichten und einem zu langen Planungshorizont verbunden. Der öffentlichen Hand kommt damit eine wichtige Rolle bei der Schließung der grünen Investitionslücke zu.
Nochmal zum Einprägen. Die sogenannten Investitionen unterliegen oftmals einem hohen Risiko, geringen Gewinnaussichten und sind mit einem zu langen Planungshorizont verbunden. Man könnte es auch so übersetzen: Es sind keine Investitionen. Denn Investitionen würden sich rechnen. Jetzt kann man natürlich einwenden, dass wir mit diesen Ausgaben künftige Klimaschäden verhindern und es damit dann doch Investitionen sind, weil wir im Prinzip weniger Sturmschäden oder ähnliches haben. Das Problem dabei: Diese Schäden dürften ohnehin eintreten, weil es ein globales Problem ist und kein nationales oder regionales. Das hat Professor Rademacher vor einigen Wochen an dieser Stelle schon schön erklärt. Hinzu kommt, dass viele der Maßnahmen, die finanziert werden, sehr geringe Wirkungen haben auf den CO2-Ausstoß. Also auch das kommt noch hinzu. Zum einen, wir machen es schlecht, und zum anderen, selbst wenn wir es gut machen würden, könnten wir den Schaden nicht verhindern. Wir müssen es nüchtern anerkennen. Wenn man vorhandene Kraftwerke durch andere Kraftwerke ersetzt, also Atomkraftwerke durch Windkraftwerke, oder die Stahlproduktion umstellt von CO2-intensiv auf grün, dann mag es hier und da gewisse Produktivitätsfortschritte geben. Aber eine merkbare Erhöhung des Produktionspotenzials der Volkswirtschaft ergibt sich daraus nicht. Vor allem dann nicht, wenn man im Zuge des Umbaus vorhandene Anlagen vor dem Ende ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer stilllegt. Das bedeutet aber auch, dass eine schuldenfinanzierte sogenannte Transformation zwangsläufig zu steigenden Schuldenquoten führen muss. Einfach deshalb, man leiht sich Geld für sogenannte Investitionen. Die Investitionen steigern die zukünftigen Einnahmen nicht. Das heißt, die Schuldenquote geht nach oben. Ehrlicher wäre es, das Transformationsvorhaben aus Steuermitteln zu finanzieren. Doch angesichts der Dimensionen, wir haben es gerade wieder gehört, über 1 Billion Euro in Deutschland, über 10 Billionen in der Europäischen Union, angesichts dieser Dimensionen scheut die Politik natürlich davor zurück, es mit Steuern zu finanzieren. Denn es gibt die berechtigte Gefahr, dass die Bürger dann die Sinnhaftigkeit des Vorgehens und vor allem auch die gesetzten politischen Prioritäten hinterfragen. Da ist es doch besser, man kann dies quasi verdecken, indem man auf Schulden setzt, statt den Schmerz offensichtlich zu machen. Und wegen der fehlenden wachstumsstärkenden Wirkung dieser Schulden, Stichwort kein zusätzliches Potenzialwachstum, werden die Schulden nicht durch mehr Bruttoinlandsprodukt getragen, sondern führen zu einer steigenden Verschuldungsquote. Das alles kümmert die Autoren der Heinrich-Böll-Stiftung aber nicht. Sie loben stattdessen die erzielte Reform der EU-Schuldenregeln und bemängeln, dass es trotzdem immer noch eine gewisse Begrenzung gibt bei den Ausgaben der einzelnen Staaten.
Auf nationaler Ebene wird die soeben beschlossene Reform der EU-Fiskalregeln die Spielräume für grüne öffentliche Investitionen nicht ausschlaggebend verbessern. Die Reform verlagert den Schwerpunkt der Betrachtung zwar von der jährlichen Entwicklung der öffentlichen Finanzen hin zu einer mittelfristigen Sichtweise, zudem können sich die einzelnen EU-Mitgliedstaaten zu einer Reihe von Investitionen und Reformen verpflichten, um den fiskalischen Anpassungspfad auf bis zu 7 Jahre zu verlängern, sofern die Europäische Kommission zustimmt, dass die Investitionen mit Schuldentragfähigkeit vereinbar sind. Erhebliche Teile der erforderlichen grünen Ausgaben werden jedoch keine Berücksichtigung finden, da sie die Schuldenquote nicht senken.
Das ist auch richtig so, denn diese sogenannten erforderlichen grünen Ausgaben erhöhen mangels Steigerung der Wirtschaftsleistung logischerweise die Schuldenquote. Dennoch wird mit dieser Argumentation das schon lange gehegte Wunschprojekt von mehr europäischen Schulden begründet.
Ein neuer EU-Investitionsfonds mit grünen Auflagen soll eingerichtet werden, um den für die EU erforderlichen Umfang an Investitionen in öffentliche Güter zu finanzieren und das Erreichen der Klimaziele voranzutreiben. Nach dem Vorbild des Wiederaufbaufonds würde die Europäische Kommission EU-Anleihen begeben, um Finanzmittel für Investitionen auf den Finanzmärkten aufzunehmen. Die aus dem EU-Investitionsfonds finanzierten Gelder sollten auf europäische Projekte mit europäischem Mehrwert, insbesondere für die Umstellung der Energie- und Transportsysteme, abzielen. Ein weiterer Teil der über EU-Anleihen aufgenommenen Finanzmittel könnte in Form von Zuschüssen an die einzelnen Mitgliedstaaten fließen, etwa für EU-Kofinanzierung von nationalen grünen Investitionsprojekten, insbesondere mit einem Fokus auf eine sozial-ökologische Infrastruktur. Hier besteht zudem das Potenzial für eine positive Hebelwirkung zur Mobilisierung zusätzlicher öffentlicher Ausgaben in den Mitgliedstaaten. Denn die nationalen Ausgaben im Rahmen der Kofinanzierung können von der Europäischen Kommission bei der Prüfung der Einhaltung der reformierten EU-Fiskalregeln aus der Bewertung der Staatsausgaben ausgenommen werden. Somit könnten Zuschüsse durch den EU-Investitionsfonds wiederum den Spielraum für die Ausrichtung der nationalen öffentlichen Ausgaben auf die politischen Prioritäten der EU vergrößern.
Was fordern die Autoren der Böll-Stiftung also zusammengefasst? Sie fordern eine Aushebelung der Schuldenbremse bei den jetzt schon hochverschuldeten Staaten. Nach dem Motto, wenn sie behaupten, es wäre fürs Klima, dürfen sie Schulden machen. Sie fordern mehr gemeinsame Schulden. Und das alles wird natürlich nicht dazu beitragen, dass die Staaten der EU in Zukunft ihre Schulden besser im Griff haben. Damit aber nicht genug. Die so aufgetriebenen Mittel, also über mehr Einnahmen oder auch über Verschuldung, sollen vom EU-Parlament verteilt werden.
Um die politischen Prozesse demokratisch zu gestalten, sollte das Europäische Parlament eine wichtige Rolle bei der Einrichtung und Aufsicht des EU-Investitionsfonds einnehmen. Die Aufgaben des Europäischen Parlaments sollten die Genehmigung der Mittel, die Aufsicht und ein Informationsrecht gegenüber der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten beinhalten. Eine neu einzurichtende EU-Investitionsaufsicht könnte die Koordinierung von öffentlichen und privaten grünen Investitionen fördern. Die EU-Investitionsaufsicht würde an das Europäische Parlament berichten, das durch regelmäßige Anhörungen demokratische Kontrolle ausübt.
Demokratische Kontrolle klingt natürlich gut. Doch dürfen wir nicht vergessen, dass dem nicht so ist. Denn die Stimmrechte im EU-Parlament entsprechen bekanntlich nicht den Bevölkerungszahlen der Mitgliedstaaten. Es gibt da eine sogenannte degressive Proportionalität. Das heißt, kleine Staaten bekommen mehr Abgeordnete pro Einwohner als große Staaten. Ganz konkret, in Deutschland ist es so, dass ungefähr 865.000 Wahlberechtigte einen Abgeordneten entsenden. In Griechenland genügen bereits 510.000 Menschen für einen Abgeordneten und bei Malta im Extremfall sind es 82.000. Wir haben es also mit einer Situation zu tun, wo die Empfängerländer von Transfers eine starke strukturelle Mehrheit haben. Und umgekehrt, das Land, was am meisten einzahlt, am wenigsten dagegen tun kann. Das ist, wie ich finde, ein eklatanter Verstoß gegen ein wichtiges demokratisches Prinzip, nämlich des Prinzips von No Taxation Without Representation. Wir sind zwar repräsentiert, aber nicht in dem Maße, in dem wir für die Kosten der Veranstaltung aufkommen. Aber damit immer noch nicht genug. Die Autoren der Böll-Stiftung haben noch weitere Vorstellungen.
Während von einzelnen Mitgliedstaaten aufgenommene Schulden für grüne Investitionen die nationale Schuldenquote erhöhen und damit Konflikte mit den EU-Fiskalregeln erzeugen, würden die über EU-Anleihen finanzierten Investitionen als Zuschüsse gelten. Diese Zuschüsse müssen nicht von den einzelnen Mitgliedstaaten zurückgezahlt werden. Die Bedienung der EU-Anleihen für den Investitionsfonds soll durch neue, nachhaltigkeitsorientierte EU-Eigenmittel erfolgen.
Problemlösung 1 ist also, wir tun so, als wären EU-Schulden keine Schulden, für die letztlich auch die einzelnen Staaten eintreten müssten. Problemlösung 2, wir erhöhen die Steuern. Diese werden übrigens auch wieder überproportional vom größten Land, also Deutschland, bezahlt werden. Was konkret schwebt den Autoren vor?
Angesichts der Dringlichkeit der Klimakrise sollte eine Priorität auf grünen Eigenmitteln liegen. Sie würden die Finanzierungslast von allen SteuerzahlerInnen auf die VerursacherInnen von Umweltproblemen verschieben. Die von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Einnahmen aus dem EU-Emissionshandel und dem CO2-Grenzausgleichsmechanismus sollten umgesetzt werden, da sie sich besonders als grüne Eigenmittel eignen und auf EU-Politiken beruhen, die ohne eine EU-weite Koordination nicht existieren würden. Weitere mögliche Finanzierungsquellen für das EU-Budget sind Steuern auf den internationalen Flug- und Schiffsverkehr oder Kryptowährungen, die mit negativen Klimawirkungen verbunden sind. Eine EU-weit koordinierte Einführung einer progressiven Vermögenssteuer auf hohe Vermögen könnte Ausweichreaktionen verringern und beträchtliche Einnahmen für das EU-Budget generieren. Sie würde der abnehmenden Progressivität vieler Steuersysteme entgegenwirken und das Verursacherprinzip stärken, da hohe Vermögen in überdurchschnittlichem Maße zu den Treibhausgasemissionen beitragen. Schließlich könnte eine EU-weit koordinierte Besteuerung von Finanztransaktionen substanzielle Einnahmen erzielen und spekulative Bewegungen auf den Finanzmärkten eindämmen.
Ein wahrer Wunschkatalog aus der grün-roten Mottenkiste muss ich leider so formulieren. Doch der Reihe nach. Erstens. Es handelt sich, egal wie man es bezeichnet, um Steuererhöhungen, die entweder die Bürger direkt treffen oder aber über den preissteigernden Effekt alle. Die Grenzausgleichsabgabe führt zu höheren Preisen. Eine höhere Besteuerung des Schiffsverkehrs führt zu höheren Preisen. All das schlägt auf das Preisniveau in der EU durch. Zum zweiten Punkt. Hohe Vermögen. Das darf nicht verwundern, es kommt immer. Hier steht einfach, hohe Vermögen führen zu höheren Klimaschäden. Dazu zwei Anmerkungen. Viele Studien rechnen den Eigentümern von Unternehmen, wir wissen ja, hohe Vermögen sind meist in Unternehmen gebunden, die CO2-Emissionen der Unternehmen zu. Und deshalb heißt es dann, hohe Vermögen führen zu hohen Klimaschäden. Abgesehen davon, dass diese Art der Berechnung natürlich Quatsch ist, ist es auch eine Doppelrechnung. Denn die Unternehmen müssen bereits heute schon für CO2 bezahlen. Und wenn man erhofft, viele Einnahmen zu erzielen mit so einer Vermögenssteuer, da steht er da, dann geht das nur mit einer Besteuerung von Substanz. Das ist bekanntlich Gift für private Investitionen. Und ja, man kann natürlich sagen, alle, die einen EU-Pass haben, müssen entsprechend bezahlen. Aber die mit dem anderen Pass eben nicht. Und da erinnere ich einfach an den Podcast letzte Woche. Ich bin sicher, eine Branche steht bereit, um all denen, dieser Besteuerung entgehen wollen, entsprechend zu helfen. Und darüber hinaus gibt es eine dritte Nebenwirkung, nämlich die Folge, dass man in der EU nicht investiert. Warum sollte man das tun? Denn wenn man erfolgreich ist, wird man entsprechend zur Kasse gebeten. Übrigens, Punkt 3 geht dieselbe Richtung. Die Finanztransaktionssteuer dürfte Großbritannien, die USA und Singapur freuen. Denn es gibt keinen Zwang, die Aktien in Frankfurt oder in Paris zu handeln. Es ist, wie es immer ist. Die Politik erzählt, man würde die Reichen besteuern, doch am Ende ist immer die Mittelschicht, die gekniffene, die hier voll belastet wird. So weit, so schlecht also. Und dann kommen wir noch zu einem Argument, welches wie Musik in den Ohren deutscher Schuldenpolitiker klingen muss.
Anlass für ein Umdenken geben auch Deutschlands beschränkte fiskalpolitische Spielräume, die von der im Grundsatz verankerten Schuldenbremse ausgehen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im November 2023, nachdem der Umgang mit notlagenbedingten Krediten im zweiten Nachtragshaushalt 2021 verfassungswidrig war, hat die Lage erheblich verschärft und die politischen Diskussionen der letzten Monate rund um die Schuldenbremse erheblich verstärkt. Durch ambitioniertes Mitgestalten erhöhter Finanzierungsspielräume auf EU-Ebene könnte Deutschland wichtige Ausgaben ermöglichen, um die eigenen wirtschaftlichen Kapazitäten zu stärken.
Das ist doch nett formuliert. Ich wiederhole den Kernsatz. Durch ambitioniertes Mitgestalten erhöhter Finanzierungsspielräume auf EU-Ebene könnte Deutschland wichtige Ausgaben ermöglichen, um die eigenen wirtschaftlichen Kapazitäten zu stärken. Lasst uns diesen Satz übersetzen. Weil wir in Deutschland die Schuldenbremse haben in der Verfassung, machen wir auf der EU-Ebene mit und sind für gemeinsame Schulden, weil wir dann einen Bruchteil dieser gemeinsamen Schulden zurückbekommen und hier ausgeben können. Vorbild dafür soll bekanntlich der Wiederaufbaufonds sein. Und wenn das Vorbild ist, dann müssen wir uns alle wirklich Sorgen machen. Nach Daten der EZB mobilisiert dieser sogenannte Wiederaufbaufonds ein beispielloses Finanzierungsvolumen von ungefähr 807 Milliarden Euro. Das entsprach 6% des EU-Bruttoinlandsproduktes im Jahr 2020. Deutschland kann aus diesem Fonds 28 Milliarden Euro beantragen. Das ist ein Anteil von 3,5% am Fonds. Und das wurde bei uns auch medial gefeiert. Es gab Presseerklärungen, es gab Nachrichtenmeldungen, dass wir aus diesem Fonds 28 Milliarden Euro bekommen. Unterschlagen wird dabei gerne, dass wir aber viel, viel mehr Geld geben. Wir zahlen direkt nämlich 94,3 Milliarden Euro ein. Und von diesen 94,3 Milliarden bekommen wir 28 Milliarden zurück. Das ist eine Quote von nicht ganz 30%. Hinzu kommen übrigens noch die Kredite an die anderen Staaten, für die wir mindestens mit unserem Anteil am EU-Budget haften. Das ist nicht gut. Wenn wir nun also, statt 100 Milliarden direkt hier Schulden zu machen, 330 Milliarden in der EU sozusagen machen müssen, um am Ende 100 Milliarden für uns rauszubekommen, dann ist das ein absolut schlechtes Geschäft. Es ist ein Desaster. Und dennoch wage ich folgende Prognose. Unsere Politiker werden diesen Weg gehen, weil sie so die Bürger täuschen können. Schon jetzt werden die anteiligen EU-Schulden der deutschen Schuld gar nicht zugeschlagen. Dabei müsste man genau das tun. Das ZDW in Mannheim bemängelt in einer Studie die Intransparenz dieser Schulden auf EU-Ebene. Titel: Intransparente EU-Verschuldung. Deutschlands Anteil liegt bei 262 Milliarden Euro. Dort können wir unter anderem das hier lesen.
Die Zahlen zur deutschen Staatsverschuldung sind zunehmend unvollständig, weil sie die auf Deutschland entfallenden Verpflichtungen für wachsende EU-Schulden ausblenden. Nach Auszahlung aller Mittel aus dem Corona-Wiederaufbauplan Next Generation EU beläuft sich der deutsche Finanzierungsanteil für die Tilgungen auf 109 Milliarden Euro. Zudem übernimmt Deutschland bis zur Rückzahlung aller Next Generation EU-Kredite bis 2058 zusätzlich Garantien im Umfang von anfangs 134 Milliarden Euro für die Verbindlichkeiten anderer Mitgliedstaaten. Der Umfang der nicht ausgewiesenen Beträge für Rückzahlung und Haftung aus allen heute existierenden europäischen Verschuldungsinstrumenten beläuft sich dann bereits auf mehr als 10% der gegenwärtigen deutschen Staatsschuld.
Und in diesen Zahlen übrigens haben wir nicht mal die 1 Billion Euro an Tage-2-Forderungen der Bundesbank mitberechnet. Denn auch das sind Kredite, die wir gegeben haben, wo wir nicht wissen, ob wir sie jemals zurückbekommen werden. Die Bürger Deutschlands können darauf hoffen, dass die Politik rechtzeitig erkennt, dass der Preis, diesen Weg zu beschreiten, nicht nur zu hoch ist, sondern untragbar. Deutschland hat so viele Probleme, wir können nicht so viele Schulden von anderen mit übernehmen. Es gibt aber immer noch Akteure, die die Hoffnung haben, Deutschland und die EU auf den Pfad der Tugend zu bekommen. Dazu gehört unter anderem die Stiftung Marktwirtschaft, die sich in mehreren Publikationen darüber Gedanken gemacht hat, wie man denn die Schuldenwirtschaft auf europäischer Ebene beenden könnte. So im letzten Jahr mit einem Papier mit dem Titel Reform der europäischen Fiskalregeln mit Marktdisziplin und Eigenverantwortung zu fiskalischer Nachhaltigkeit. Dort ist unter anderem Folgendes zu lesen.
angesichts rekordhoher Schuldenquoten, steigender Zinsen und einer sich anbahnenden globalen Rezession wachsen die Sorgen vor einer erneuten Staatsschuldenkrise in Europa. Eigentlich sollten die Fiskalregeln der EU einem solchen Risiko vorbeugen, bislang allerdings nur mit begrenztem Erfolg. Der politische Wille zur Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Fiskalregeln ist in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausgeprägt. Allen voran Luxemburg und die nordeuropäischen Staaten haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Fiskalregeln überwiegend eingehalten, die südeuropäischen Mitgliedstaaten in den meisten Fällen hingegen nicht. Allein Frankreich und Italien haben mit einer durchschnittlichen Einhaltungsquote von unter 30% die Grenzwerte der Fiskalregeln in den Jahren 1998 bis 2019 jeweils mehr als 50 Mal überschritten.
Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass gerade diese beiden Staaten auf mehr europäische Umverteilung und gemeinsame Schulden pochen. So auch erneut der französische Präsident Emmanuel Macron im Interview mit dem britischen Economist.
Wenn wir die Europäische Union als Ganzes betrachten, ist sie im Vergleich zu den Vereinigten Staaten unterverschuldet, und zwar sehr unterverschuldet. Gemeinsame Haushaltskapazitäten und Risikobereitschaft auf europäischer Ebene bedeuten, sich für Champions zu entscheiden und damit Schluss zu machen mit der Idee einer geografischen Rückkehr zu 27 Mitgliedstaaten. Wir sollten uns sagen, dass wir 3 oder 4 Champions in der Raumfahrtindustrie wollen, 3 oder 4 in der künstlichen Intelligenz, 3 oder 4 in der Quantenintelligenz. Wir müssen also akzeptieren, dass wir viel europäisches Geld investieren werden und dass sich Länder in Gruppen spezialisieren werden. Und das wird am Ende für alle gut sein. Deshalb ist eine gemeinsame Finanzierungsfähigkeit der Schlüssel, denn nur so kann man diese nationale Fixierung überwinden. Zu viele nationale Vorschriften, Beihilfen, die Beihilfen bleiben und nicht genügend öffentliche und private europäische Finanzinterventionen, nicht genügend europäische Champions, nicht genügend europäische bahnbrechende Forschungs- und Innovationsprogramme.
Frankreich sieht also die Lösung der europäischen Probleme in einer europaweiten Umsetzung französischer Politik mit mehr Schulden, die in Frankreich nicht funktioniert haben, und mit einer Industriepolitik, die in Frankreich auch nicht funktioniert hat. Am interessantesten ist aber die Aussage zur sogenannten Verschuldungskapazität Europas. Er sagt ja, wir haben weniger Schulden als die USA, also könnten wir gemeinsam mehr Schulden machen. Nun, Italien und Griechenland liegen schon heute deutlich über den USA, was die Staatsschulden betrifft. Die USA liegen bei 122% vom Bruttoinlandsprodukt, Italien bei 144% und Griechenland bei 177%. Frankreich, Portugal, Spanien und auch Belgien liegen mit jeweils rund 110% nicht weit von den USA entfernt. Es bleiben nur noch Schweden, die Niederlande und natürlich Deutschland. Wobei Deutschland von der Größe her das einzig relevante Land ist. Macron sagt also übersetzt Folgendes. Die deutsche Verschuldungskapazität ist noch nicht ausgeschöpft und diese werden wir für Europa nutzbar machen. Und bei dieser ganzen Berechnung ist noch nicht mal der entscheidende Unterschied zu den USA angesprochen worden. Die USA haben die Weltwährung. Und das erleichtert es ihnen enorm, sich so hoch zu verschulden. Der Euro kann das nicht von sich behaupten. Und obwohl die USA dieses Privileg haben, wachsen auch mit Blick auf die USA die Sorgen vor der Staatsverschuldung. Ich erinnere an den Podcast vor 2 Wochen. Was wäre also die Alternative? Kommen wir zurück zum Papier der Stiftung Marktwirtschaft.
Die EU sollte dazu übergehen, eine umfassende Weiterentwicklung der Fiskalregeln mit der Einführung neuer Finanzmarktregeln zu verbinden, die die fiskalische Disziplinierung durch den Markt und die Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten in den Vordergrund rücken. Dazu sollten folgende Instrumente und Ziele verfolgt werden: Accountability Bonds, Sovereign Pledge-Backed Securities und Insolvenzordnung für Staaten.
Die Punkte werden dann einzeln erläutert.
Accountability Bonds würden als nachrangige Staatsanleihen dazu beitragen, das Haftungsprinzip auf der Gläubigerseite zu stärken. Dabei dürfen hochverschuldete Staaten für ihre überschießende Neuverschuldung, die beispielsweise über die erlaubten 0,5% des strukturellen Finanzierungssaldos oder über die erlaubten 3% des Defizitkriteriums hinausgeht, nur noch Staatsanleihen emittieren, die im Insolvenzfall nachrangig bedient werden. Diese Anleihen, die nicht vom Eurosystem erworben werden dürfen, würden vom Markt mit höheren Risiken und Zinsen bepreist, was eine höhere Neuverschuldung teurer und damit unattraktiver macht.
Ich mag diese Idee, aber bisher gingen die Märkte immer zu Recht davon aus, dass es eine implizite Garantie gibt. Und darüber hinaus ist es illusorisch zu glauben, dass Italien da mitmacht. Ist doch die Banca d'Italia seit Jahren der größte Käufer der italienischen Staatsanleihen. Kommen wir zu Punkt 2.
Damit hochverschuldete Staaten im Krisenfall nicht so schnell vom Finanzmarkt abgeschnitten werden, sollten Accountability Bonds durch eine weitere neue Anlageklasse, sogenannte Sovereign Pledge Backed Securities, ergänzt werden. Diese von einer möglichen Umschuldung ausgenommenen Staatsanleihen müssten mit einem staatlichen Pfand hinterlegt werden, wodurch die Eigenverantwortung der Schuldnerseite gestärkt würde. Goldreserven oder künftige Privatisierungserlöse von Staatsbeteiligungen als Pfand würden diese Anleihen zu den häufig geforderten sicheren nationalen Anleihen im Euroraum machen. Hochverschuldete Staaten hätten somit im Falle einer übermäßigen Neuverschuldung die Möglichkeit, entweder höher verzinste nachrangige Anleihen, Accountability Bonds, oder niedriger verzinste vorrangige Anleihen, Sovereign Pledge Backed Securities, zu begeben.
Auch diese Idee mag ich. Nur, ich sehe die Umsetzungschance nicht. Das hätten Kohl und Weigel verhandeln müssen, bevor sie den Vertrag von Maastricht unterschrieben haben.
Eine staatliche Insolvenzordnung entlang vorab bestimmter objektiver Kriterien würde die Nichtbeistandsklausel der EU glaubwürdiger machen und den politischen Druck zur Solidarhaftung reduzieren. Die antizipierte Verlustbeteiligung der Gläubiger würde für Investoren den Anreiz erhöhen, die Ausfallrisiken von Staatsanleihen genauer abzuschätzen. Um auf den Finanzmärkten keine Unsicherheiten hervorzurufen, sollte die Insolvenzordnung zeitnah beschlossen und zwingend ausgestaltet, aber erst nach einer gewissen Karenzzeit wirksam werden.
Auch das halte ich für richtig, aber ebenfalls für nicht durchsetzbar. Jetzt wird man sagen, was sollen wir mit diesen Gedanken, wenn es ohnehin sehr unwahrscheinlich ist, diese durchzusetzen. Ich finde, es lohnt sich trotzdem, diese Gedanken genauer zu diskutieren, denn wir brauchen Reformideen aus deutscher Sicht. Wir können nicht einfach in die Macron'sche Solidarität stolpern, die nichts anderes bedeutet als die deutschen Zahlen für die EU. Wir brauchen eine eigene Antwort. Und genau deshalb spreche ich jetzt mit einem der Autoren, mit Dr. Jörg König. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Dr. König komme, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious Feature bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Dr. Jörg König.
Dr. Jörg König ist Ökonom bei der Stiftung Marktwirtschaft, einem unabhängigen und überparteilichen wirtschaftspolitischen Think Tank in Berlin. Er leitet dort seit 2014 die Bereiche Europa, Energie, Wettbewerb, Wachstum und Entwicklung. Außerdem koordiniert er die Arbeiten des Kronberger Kreises, dem wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Marktwirtschaft, dessen Sprecher Professor Dr. Lars Feld ist. Zuvor war König langjähriger Mitarbeiter am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre von Professor Renate Ohr an der Universität Göttingen, wo er zum Thema Measuring European Economic Integration promoviert wurde.
Sehr geehrter Herr König, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Dank für die Einladung.
Herr König, haben wir in der Eurozone ein Staatsschuldenproblem?
Ja, partiell haben wir das. Um sozusagen Schulden mit immer noch mehr Schulden bekämpfen zu wollen, erscheint mir keine sinnvolle Strategie zu sein. Und das ist mal ganz vereinfacht gesagt, das, was in den vergangenen Jahren häufig passiert ist. Um es ein bisschen zu konkretisieren, also wir sind mittlerweile in einer Situation in Europa angelangt, in der die Schuldenquoten einiger Mitgliedstaaten ungefähr eine Handvoll der EU bzw. der Eurozone derart hohe Niveaus erreicht haben, dass sie über die historischen Höchststände nach dem Zweiten Weltkrieg hinausgehen. Also das, wofür man früher 2 Weltkriege als Kumulation gebraucht hat, haben wir jetzt in den vergangenen Jahrzehnten geschafft. Fairerweise muss man vielleicht sagen, dass es diesen Trend auch außerhalb Europas gibt. Also wenn wir uns beispielsweise die USA anschauen oder Kanada mittlerweile auch oder Japan, ist es richtig. Im Gegensatz zu den Staaten haben die Staaten der Eurozone aber keinen Einfluss mehr auf die Geld- oder Wechselkurspolitik ihrer eigenen Währung. Zumindest offiziell nicht. Und das führt vor allem in Krisenzeiten, davon hatten wir jetzt einige, dazu, dass die Solvenz von einzelnen Staaten in der Eurozone, vor 10 Jahren war das hauptsächlich Griechenland, wenn wir uns an die Griechenland-Krise erinnern, in jüngerer Zeit ist es vermehrt Italien. Und das führt eben dazu, dass die Solvenz einzelner Staaten von den Finanzmärkten schnell angezweifelt wird. Und das in der Folge, wie wir es erlebt haben, über umfangreiche Krisen und Hilfsmaßnahmen, die solideren Mitgliedstaaten immer stärker in die Mithaftung gezogen werden. Ja, das löst nicht nur politischen Streit aus, beispielsweise über das Ausmaß und die Konditionalität internationaler Transfers, sondern das rüttelt schon ganz grundsätzlich an den wesentlichen Pfeilern der Währungsunion, wodurch das ganze Konstrukt zunehmend, so würde ich sagen, ins Wanken gerät und die Eurozone leider dann doch immer wieder von der Zerreißprobe stellt, also ungefähr so, wie gewisse Kritiker vor 30 Jahren in Deutschland das befürchtet hatten.
Okay, jetzt gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Vielleicht gehen wir mal erst auf den Schritt, dass wir mal auf die Länder außerhalb der Eurozone gehen. Sie haben gesagt, die USA, Kanada, Japan, die haben ja das Problem nicht, weil die ihre eigenen Notenbanken noch haben. Das heißt, Sie sagen, die haben kein Problem, weil sie beliebig Geld drucken können, was aber eigentlich auch bedeutet, dass sie perspektivisch über Inflation das Schuldenproblem lösen, oder?
Ja, das wäre eine Hoffnung, dass man es über Inflation löst. Inflation ist auf lange Sicht natürlich keine tragfähige Lösung. Also man kann, das haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren gesehen, man kann Schuldenquoten über das, also quasi über den Nenner, über das steigende BIP schon ein Stück weit entwerten. Aber wenn man jetzt ständig die Druckerpresse anschmeißen würde, das machen zumindest einige der anderen Staaten auch nicht, dann würde man quasi eine derart hohe Inflation haben, dass die ganze Währung in Mitleidenschaft gerät und dann doch wieder die Solvenz auch in Frage gestellt wird des Landes. Also das ist keine nachhaltige Strategie.
Nein, ich habe nur reagiert, weil Sie gesagt haben nach dem Motto, ja, die anderen haben das Problem nicht, weil die haben ja Notenbanken. Ich meine, die anderen würden wahrscheinlich auch sagen nach dem Motto, ja gut, schau mal Japan an, die Zinsen sind ganz tief, obwohl die Staatsschulden hoch sind. Die Notenbank hat viel gemacht, aber die Zinsen sind eigentlich auch deshalb tief, auch würde man sagen, wahrscheinlich aufgrund der demografischen Entwicklung. Jetzt kann man ja sagen, na ja gut, der Westen altert auch, wir sind alle auf dem japanischen Weg, also könnte man auch sagen, na ja gut, jetzt hat man kurz mal eine transitorische Inflation wegen dieses Energiepreisschocks und wegen Krieg und so weiter und wegen Corona, das läuft jetzt alles aus, wir kommen wieder zurück in eine Welt mit nachhaltig tiefen Zinsen. Ich meine, dann könnten doch die Staatsschuldenbefürworter sagen, sehen Sie, wir können problemlos uns hochverschulden, auch in Europa sind wir weit von den über 200% entfernt, die Japan hat, let's go for it, weil die Zinslast ist ja dann doch deutlich tiefer.
Ja, dass dieses Verhältnis für immer so festgeschrieben ist, würde ich anzweifeln. Also dieses Verhältnis von BIP-Wachstum und Zins. Diese Welt hatten wir in der Tat, sagen wir mal so, in den letzten 30 Jahren, bevor es jetzt den Zinsanstieg gab. Das wird unter anderem auch auf demografische Faktoren zurückgeführt. Es gibt andere, die sagen, die Demografie führt aber zunehmend auch zu, dass quasi die arbeitsfähige Bevölkerung immer mehr in den Ruhestand geht, die dort relativ großes Sparvermögen haben, die das Sparvermögen dann auch wieder in den Kreislauf bringen sozusagen, was dann auch wieder zu höheren Zinsen führen kann. Und wir haben eben, wie gesagt, vor nicht allzu langer Zeit erlebt, dass man sich auf dieses negative Wachstumszinsdifferenzial nicht verlassen kann. Der Sachverständigenrat hatte vor einigen Jahren mal ausgerechnet, als wir noch in dieser Welt gelebt hatten, als die Zinsen noch nahe 0% waren und es von allen Seiten hieß, wir müssen uns immer stärker verschulden, hatten die sich mal die Daten angeschaut der vergangenen, ich glaube, 150 Jahre für einige Staaten, unter anderem eben auch die europäischen Staaten, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass so ein Zinsänderungsrisiko da ist. Also dass man von der schuldenfreundlichen Zinswelt in eine ungünstige Situation geraten kann. Und die war so daumenregelmäßig bei 50-50 ungefähr. Bei Italien ein bisschen höher, aber ich glaube, da waren 60% Zinsänderungsrisiko. Aber bei allen anderen ungefähr 50%, also sagen wir so ein Münzwurf, finde ich, wäre man ein schlechter Berater, wenn man sagen würde, konzentriere deine Fiskalpolitik oder deine Schuldenpolitik auf einen Münzwurf und verlass dich dann darauf, dass immer die richtige Seite fällt.
Das leuchtet mir ein. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir haben gesagt, Notenbank ist irgendwie stabilisierend, kann stabilisierend sein, aber sie sollte nicht richtig drucken. Bevor wir jetzt auf die europäischen Staaten kommen, vielleicht noch ein Punkt. Wir haben ja jetzt gesprochen immer nur über die offizielle Schuldenlast. Und wenn Sie gesagt haben, nach gutem Wort, wir haben so hohe Schuldenstände wie nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, da hatten natürlich, damals hatten die Staaten ja wenig verdeckte Verbindlichkeiten. So Rentensystem und so weiter war ja eigentlich gut finanziert. Jetzt gibt's ja auch von Ihnen und von Ihren Kollegen gibt's ja auch die Studien zum Thema nachhaltige Staatsfinanzen, wo dann rauskommt, dass in Wahrheit die Verschuldung noch deutlich höher liegt, Pensionszusagen, Gesundheitslasten. Das gilt auch übrigens auch in den USA, wo man mal denkt, die USA wären so ein unsozialer Staat, das ist gar nicht der Fall. Die haben ja auch sehr hohe Lasten. Spielt das auch noch rein in Ihre Überlegungen, wenn Sie über Staatsschulden sprechen? Oder sagen Sie, nö, das ist so ein Thema, das ist ja verdeckt, das schlägt nur über lange Zeit? Oder ist das eigentlich eine Verschuldung, die wir gleichermaßen ernst nehmen sollten?
Also auf jeden Fall eine Verschuldung, die wir gleichermaßen ernst nehmen sollten. Das würde schon mein Arbeitgeber mir sozusagen vorgeben, aber Spaß beiseite.
Nein, wir gehen davon aus, dass Sie das sagen, was Sie selber glauben.
Ja, unbedingt.
Und nicht das, was Ihr Arbeitgeber möchte, Gottes Willen. Ja.
Ja. Nee, da bin ich ganz frei, also keine Sorge. Nee, ist auf jeden Fall was man sich anschauen kann, aber in der Tat muss man einfach unterscheiden, ob man jetzt über kurz- und mittlere Fristrisiken spricht oder über Risiken in der langen Frist und die implizierte Staatsverschuldung, die eben sich anschaut, wie quasi Versprechen des Staates, das sind ja dann oft irgendwie Renten- oder Pflegeversicherungsversprechen, wie gut die in Anführungszeichen abgedeckt sind durch den Staat oder ob er Rückstellungen gebildet hat oder dergleichen. Aber das ist wirklich was in der langen, längeren Frist auf uns zukommt. Also beispielsweise, wenn bei uns in Deutschland dann ab den 2030er Jahren die Babyboomer dann wirklich alle in der Rente sind und zu wenig arbeitende Bevölkerung nachgekommen ist, die dann die neuen Rentner finanzieren müssen. Wenn man sich expliziten Schulden anschaut, gibt es natürlich auch Schuldentragfähigkeitsanalysen, die weit in die Zukunft gehen. Aber es gibt Indikatoren, die auch schon darauf hindeuten können, dass beispielsweise in hochverschuldeten Staaten wie Italien das Tragfähigkeitsrisiko auch schon in der kürzeren Frist relativ hoch ist oder dass die Schulden eben nicht tragfähig sind. Und da reicht es, wenn man die expliziten Staatsschulden sich anschaut.
Genau, weil ich glaube, die impliziten in Italien sind ja gar nicht mal so schlecht, weil die haben ein paar Reformen durchgeführt hatten. Ich glaube, Meloni nimmt gerade wieder zurück, aber ich glaube, auf dem Papier sah Italien eine Zeit lang ganz gut aus.
Auf dem Papier ist es super, genau. Es ist die Frage, ob sie es dann durchhalten, die nächsten 30, 40 Jahre, weil die Rechnungen sind immer sehr lange in die Zukunft gerichtet.
So, und jetzt kommen wir auf Europa. Da haben sie so, auf die Eurozone, da haben sie so nebenher gesagt, ja, die haben ja keine eigene Notenbank mehr, aber faktisch, also es klang so ein bisschen durch, ja, faktisch agierte die EZB doch zugunsten der Schuldner. Also eigentlich doch kein Problem, weil im Zweifelsfall die EZB einspringen wird für Italien. Und ich will bei Frankreich auch dazu zählen als einen Schuldensünder. Ich glaube, von der Schuldenwachstumsdynamik her ist Frankreich deutlich problematischer als Italien.
Unbedingt, ja.
Eigentlich doch kein Problem. EZB springt ein, Problem gelöst.
Ja, also erstens würde die EZB das natürlich so nicht unterschreiben.
Also auch offiziell nicht. Die kauft man jetzt ja asymmetrisch die Anleihen auf, vor allem von hochverschuldeten Staaten. Das ist ja eigentlich nicht das, was... Da heißt es dann zwar, man will den Transmissionsmechanismus sichern, aber in Wahrheit ist es doch ein Zinsbrettmanagement zugunsten der Schuldner.
Würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Man hat es allein schon an der, ich würde es mal sagen, unvorsichtigen Äußerung von Christine Lagarde zu Beginn der Corona-Pandemie gesehen, als sie mal auf der Pressekonferenz unvorsichtig äußerte, naja, wir notiert Close Spreads, also wir sind nicht dafür da, die Anleiherenditen zwischen den Staaten zu verkleinern. Und in der Folge gleich die italienischen Staatsanleihen in die Höhe schossen, weil die Finanzmärkte Sorge hatten, dass die EZB doch nicht so einspringt wie früher unter Draghi, woraufhin sie das selber in einem Interview kurz danach korrigieren musste und auch der EZB-Chefvolkswirt Philip Lane. Und ist in der Folge dann eben, wie Sie schon zu Recht gesagt haben, zu verschiedenen Maßnahmen der EZB kamen, vor allem eben Anleihekäufe. Also von dem her, de facto würde ich es genauso sehen, die EZB springt oft ein, entweder notgedrungen oder vielleicht auch ein bisschen bewusster. Aber das Problem wird ja nur in die Länge gezogen. Also es hilft ja nicht, strukturell an die Sache heranzugehen, sondern, wie gesagt, dem Land wird geholfen, sich günstiger zu refinanzieren, als es sonst könnte. Es wird gegebenenfalls sogar eine Liquiditätskrise abgewendet. Dann wäre es dann wieder in der kurzen Frist sinnvoll. Aber in der langen Frist hilft es dem Staat ja nicht, wenn die EZB ihn günstig finanziert. Es sei denn, sie würden das auf immer und ewig tun, sozusagen. Und dann wären wir aber in einem ganz anderen System.
Ja gut, aber wir wissen ja, die eine Frage ist ja, was ist theoretisch und was ist praktisch? Mhm. Und ich hatte natürlich behauptet, es spricht nichts dagegen, dass die EZB es dauerhaft tut. Ich meine, sie haben ja selber gerade eben gesagt, naja, offiziell macht die EZB es nicht, aber faktisch mag es anders sein. Und dann haben sie gesprochen von Mithaftung. Wir würden immer mehr in Mithaftung geraten. Und ich habe vor ein paar Wochen auch im Handelsblatt kommentiert, eben diese Einigung der Finanzminister kurz vor Weihnachten. Und habe ich dann auch Zuschriften bekommen, auch von politischer Seite. Ich sage jetzt nicht von wem, aber andere Politiker, die gemeint haben, nein, wir haben keine Schuldenunion. Wir zahlen unsere Zinsen, wir zahlen nicht die Zinsen der anderen, wir haben keine Schuldenunion. Sie haben gerade gesagt, ja, wir haften mit. Und für mich ist Mithaftung Bestandteil einer Schuldenunion. Also haften wir nur mit oder haften wir nicht mit?
Die EZB, wenn es jetzt um beispielsweise um EZB-Hilfen geht, die unterscheidet jetzt aktuell bei den Anleihekäufen, indem sie sagt, die EZB kauft selber nicht die Anleihen, sondern es sind die jeweiligen nationalen Notenbanken. Und darüber wird das Risiko quasi wieder in die Nationalstaaten hinein verlagert. Da kann man einmal gegen einwenden, dass hinter einem einzelnen Nationalstaat im Währungsverbund aber trotzdem die anderen Nationalstaaten stehen. Das wäre jetzt bei den EZB-Hilfen beispielsweise gesagt. Man ist ja auch über die gemeinsame Währung, über den gemeinsamen Wechselkurs quasi auch im gleichen Boot. Also darüber haftet man, wenn man so will, auch mit. Das mag mal positiver sein, mal negativer über den Wechselkurs, aber da ist auch eine Mithaftung da. Und dann gibt es ganz klar noch andere Finanzhilfen, beispielsweise wenn man sich jetzt den Wiederaufbaufonds der EU anschaut, der in letzter Konsequenz über den EU-Haushalt abgesichert ist. Also das sind so grosso modo 800 Milliarden Euro in jeweiligen Preisen, die da an Finanzhilfen, an zum Teil Kredite, zum Teil Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen, an die Mitgliedstaaten ausgezahlt werden, noch bis 26, deren Rückzahlung aber noch überhaupt nicht gesichert ist. Also man weiß nur, die müssen zurückgezahlt werden vom Jahr 2028, was glaube ich, bis 2058. Aber wie man es zurückzahlen will und mit welchem Geld, weiß man noch nicht. Bisher steht nur der EU-Haushalt gerade und hinter dem EU-Haushalt stecken die Mitgliedstaaten. Also da ist die Mithaftung meines Erachtens relativ eindeutig.
Ja gut, der Bundesrechnungshof ist ja genauso sehen. Der Bundesrechnungshof hat das ja auch entsprechend kritisiert. Jetzt haben wir gesehen, Staatsschulden sind ein Problem. Staatsschulden wachsen nachhaltig, führen zu Umverteilung, führen zu gemeinsamer Haftung auch über die Notenbank. Sind denn die Beschlüsse, die getroffen wurden von den Finanzministern jetzt zur Reform des Schulden- und Stabilitätspaktes, sind die denn dazu geeignet, das Schuldenwachstum in der EU, beziehungsweise konkret gesagt in der Eurozone, zu begrenzen?
Ja, wird ich leider etwas skeptischer sehen als die euphorischen Äußerungen mancher Finanzminister unmittelbar nach der Einigung, wie sie vor die Presse getreten sind. Die Ziele der Kommission, die ja im Wesentlichen im April vergangenen Jahres Legislativvorschläge vorgelegt hat für die Reform der Fiskalregeln, die hatten zum Ziel einmal, dass die Regeln flexibler sein sollen, transparenter, bindungsstärker und dann wollten sie für sich selber, wenn ich so formulieren darf, noch eine Stärkung der wirtschaftspolitischen Steuerungselemente der EU erlangen, indem sie sich selber aber quasi in eine bessere Position hieven, um auch auf nationale Budgets mehr Einfluss zu haben. Ja, wenn man das durchgeht, kann man sagen, ja, flexibler sind sie geworden in mehrerlei Hinsicht. Transparenter sind sie definitiv nicht geworden. Also das war schon eine Kritik an den alten Regeln, dass die über die Zeit immer verschlimmbessert wurden sozusagen, also immer intransparenter, immer komplexer wurden. Und eigentlich wollte man das gerade beheben. Und ob sie dann wirklich bindungsstärker sind, darauf kommt es ja dann an. Das würde ich auf jeden Fall in Frage stellen, weil wenn man sich die Einigung anschaut, die ja noch durch das Europaparlament durchgehen muss, wobei die, ich glaube, der Chef der Europäischen Grünen war es, schon gesagt hat, also so würde er das nicht unterschreiben. Da müsste man auf jeden Fall die Regeln nochmal anpassen, also in Richtung noch flexibler werden.
Ich wollte gerade sagen, ich würde mich wundern, wenn die weniger Schulden haben wollen. Da bin ich. Aber vielleicht können Sie mir ein Beispiel geben zum Thema Transparenz. Was ist denn? Weil ich dachte, die müssen so einen Plan vorlegen, mittelfristige Planung, dafür geben wir das Geld aus, daher kommt das Geld rein, dann so entwickeln sich die Schulden, so entwickelt sich das BIP und ist die Schuldenquote. Ich dachte, das wäre jetzt transparent. Warum sagen Sie, es weniger transparent?
Also bislang gibt es zwar auch schon, wenn man so will, nationale Budgetpläne, die abgestimmt werden, aber jetzt ist es in den neuen Regeln so, dass die Kommission zusammen mit jedem Mitgliedstaat eigene Pfade durchgeht, die sehr individuell sind, die auf 4 bis 7 Jahre erstmal angelegt sind für so eine technische Übergangsphase. Und danach gibt es noch eine Schuldentragfähigkeitsanalyse von 10 Jahren, auch wieder für jeden Mitgliedstaat individuell berechnet. Und auf dieser Basis insgesamt, die aber viele Einschränkungen hat, ob die Schulden eines Landes mit mehr als 90% verschuldet sind oder ob die Schuldenquote in einem Land zwischen 60% und 90% sind oder unterhalb 60%, gelten wieder unterschiedliche Regeln, beispielsweise was den jährlichen Rückgang dieser Schuldenquote zu bedeuten hat. Und das hat wieder Auswirkungen auf das Defizit, wie hoch das sein darf, ob das wie früher unter 3% sein muss, ob es nicht auch über 3% sein darf, das darf es zum Teil sehr wohl, ob es zwischen 1,5% und 3% sein muss und was das hier wieder für die jährliche Reduktion dieses Defizits bedeutet, ob das bei 0,4% liegt oder bei 0,25% des BIP. Also man hat da so eine ganze Matrix, die man eigentlich sich anschauen muss. Und die Schwierigkeit meines Erachtens ergibt sich eben auch dadurch, dass man das über einen relativ langen Zeitraum versucht, über Szenarien mehr oder weniger vorherzusagen. Man muss sich ja dann auf ein realistisches Szenario einigen. Und wenn man die Schuldentragfähigkeitsanalysen selber mal errechnet hat oder auch von anderen Institutionen kennt, dann weiß man, wie, das liegt in der Natur der Sache, wie regelmäßig daneben man eigentlich liegt, also auch man selbst, ob das jetzt Konjunkturprognosen sind oder eben solche Schuldentragfähigkeitsanalysen. Also nur als Beispiel, im Jahr 2012, nachdem Griechenland umgeschuldet wurde, also als private Gläubiger, in Anführungszeichen Freiwilligen, Haircut mitgemacht hatten, gab es Schuldentragfähigkeitsanalysen zu Griechenland, die vorhergesagt haben, dass das Land innerhalb weniger Jahre Richtung 100% runtergeht in der Schuldenquote. Jetzt sind sie bei über 160% des BIP. Für Italien hat man das Gleiche gemacht im Jahr 2012. Da hieß es, bis zum Jahr 2019 seid ihr auch runter auf 100%. 10 Jahre später auf 60%. Im Jahr 2019 war man bei, ich weiß nicht mehr genau, 130%, glaube ich, in Italien. Kurz vor Corona oder im Zuge der Corona-Krise hat man ja die Hilfen des Europäischen Stabilitätsmechanismus, also des ESM, angepasst, um möglichst viele Euro-Staaten mit Hilfen bedenken zu können. Was aber nur geht, wenn ein Land auch tragfähige Schulden hat. Also hat man noch schnell für alle Länder der Eurozone Schuldentragfähigkeitsanalysen errechnet von Seiten der EZB und der Kommission und des ESM. Und oh Wunder, man kam für alle Mitgliedstaaten auf das Ergebnis, dass die Schulden tragfähig sind. Man hat das selbstverständlich mit großen Risiken auch gesehen und gesagt, da gibt's rote Bereiche, worauf man achten muss. Aber man hat erstmal allen tragfähige Schulden attestiert. Und meine Vermutung wäre, dass das in den kommenden Jahren einfach genauso weitergeht. Ich kann mir kaum ein Szenario vorstellen, dass die Kommission sagt, nee, die sind nicht tragfähig und ihr müsst das ganz anders machen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das heißt, wenn ich Ihnen zuhöre, Herr König, wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass in 5 Jahren die Schuldenquoten der Staaten der Eurozone tiefer liegen als heute?
Dann höher, wenn die Inflation anhält. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass die Schulden geringer sein werden als heute.
Also die Schuldenquote sinkt eigentlich nur dann, wenn die Inflation hoch bleibt. Ansonsten haben wir ein Problem.
Ich denke schon, weil auch das Wachstum ist natürlich immer einzelfallabhängig und jedes Land ist individuell, ist klar. Aber wenn man sich so die Staaten anschaut, um die es geht, also Sie hatten Frankreich auch angesprochen, ich Italien, vielleicht noch Spanien, es sind eigentlich nur eine Handvoll Staaten, um die man sich eigentlich kümmern muss, aber es sind leider gerade sehr gewichtige Staaten. Aber die haben in der Regel ein relativ großes Wachstumsproblem. Deswegen hatte ich Italien immer angesprochen, weil deren Produktivität seit 20, 25 Jahren eigentlich mehr oder weniger gleich geblieben ist. Da hat sich nichts getan. Entsprechend auch hat sich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf nicht erhöht. Und wenn das BIP sich nicht groß erhöht, was ja quasi der Nenner der Schuldenquote ist, müsste man ja eigentlich davon erwarten, dass sie wirklich nominal kürzen bei den Schulden. Und das ist, glaube ich, in der Vergangenheit noch nie passiert.
Das heißt aber im Klartext, Sie sagen, wir sind auf dem Kurs zu einer Welt, wo die Eurozonenstaaten immer höhere Schuldenquoten ausweisen. Was bedeutet das denn eigentlich? Bedeutet das, dass am Ende doch die EZB alles finanzieren wird und wir quasi eine Inflationsgemeinschaft werden? Oder was bedeutet das?
Ja, das kann mehrerlei bedeuten. Also einmal bedeutet es sicher auch, wenn es erstmal ruhig bleibt, ohne weitere Krise, dass man sich ein Stück weit an höhere Schuldenstände gewöhnen wird. So war das in den vergangenen Jahrzehnten der Fall. Also wenn wir uns die Schuldenregeln anschauen, mit denen, wo es ja das Schuldenstandskriterium gibt von 60% der Schuldenquote, dann war das mal der durchschnittliche Schuldenquotenstand der Anfang der 90er Jahre. Jetzt sind wir bei, glaube ich, um die 90% in der Eurozone. Obwohl die neueren Mitgliedstaaten der Eurozone, die ja so hinzugekommen sind in den letzten 20 Jahren, im Durchschnitt wesentlich geringere Schuldenquoten haben. Also wenn man die rausrechnen würde, wären wir wahrscheinlich bei weit über 100%. Also ein Stück weit gibt es wahrscheinlich einen Gewöhnungseffekt. Und wenn es gut geht, wird erstmal nichts passieren. Wenn es wieder eine Krise geben wird oder die Solvenz eines Staates stärker in Frage gestellt wird und alles so bleibt, wie es in den vergangenen Jahren passiert ist, dann wird auch die EZB weiterhin die Anleihen kaufen, für niedrige Zinsen sorgen. Gegebenenfalls wird dann aber der Druck immer mehr zunehmen, auf die EZB zu sagen, naja, schaut mal her, ihr seid aber unabhängig, also müsst ihr auch von fiskalischer Dominanz beispielsweise unabhängig sein. Ihr müsst das noch stärker zeigen, dass ihr wirklich unabhängig seid. Und gegebenenfalls gibt die EZB dann den Druck wieder weiter an die Mitgliedstaaten, vielleicht doch was zu tun. Und dann ist die Frage, ob die Mitgliedstaaten das wirklich machen oder ob nicht eher die EU einspringt und sagt, wir wollten unser Budget sowieso umstellen. Das mit den EU-Schulden in den vergangenen Jahren hat uns ganz gut gefallen. Wir sind doch gut vorangekommen mit dem Wiederaufbaufonds und den Reformempfehlungen, die wir zusammen da erarbeitet haben. Jetzt läuft noch mehr über die EU und dann verlagert sich vielleicht immer mehr auf die EU-Ebene, dass die EU-Schulden immer mehr ausgebaut werden und die zum Teil in den nationalen Schuldenbilanzen dann gar nicht mehr auftauchen. Das haben wir ja jetzt schon zum Teil.
Das heißt, wir sind in einer Welt immer mehr Schulden und immer mehr EU-Schulden, für die wir ja auch mit 28% haften als Deutschland. Dann frage ich so ein bisschen immer, ist es eigentlich sinnvoll, wenn wir in Deutschland so tiefe Schuldenquoten haben? Ich meine, sollten wir nicht hingehen und ganz radikal sagen, also ich habe mal einen Vorschlag gemacht, 45.000 Euro für jeden in so einen Alterssicherungsfonds für Deutschland so nach Norwegen. Der Staat leiht sich die Billion. Die Billion ist ungefähr 45% vom Bruttoinlandsprodukt. Dann liegen wir nicht mehr bei 65, sondern nicht mehr bei 90, immer noch unter dem EU-Durchschnitt. Und wir haben wenigstens ein gescheites Asset. Ich meine, ist es vernünftig, dass Deutschland eine schwarze Null verfolgt oder der Schuldenbremse einhält, wenn die anderen einfach weiter Schulden machen?
Kann man durchaus aufwerfen, die Frage haben wir intern auch schon gemacht, ob das wirklich die dominante Strategie sein sollte, der Einzige zu sein, in Anführungszeichen, der spart und dann auch immer noch der Buhmann ist, der die anderen auffordert, auch zu sparen. Das Problem ist, im Moment ist Deutschland zusammen mit ein paar anderen, aber wesentlich kleineren Staaten einer der wesentlichen Anker der Währungsunion. Und meine Befürchtung wäre, wenn der Anker nicht mehr da ist, wird die Währungsunion zu einer, sagen wir mal, Weichwährungsunion. Also im Moment sehen wir ja schon, wie der Wechselkurs des Euro gegenüber Dollar und auch gegenüber des Schweizer Frankens beispielsweise abgeschmiert ist. Und das würde auf jeden Fall weiter zunehmen. Könnte man sagen, okay, als exportorientiertes Land ist es vielleicht ganz gut, wenn der Wechselkurs sich immer mehr in diese Richtung bewegt. Aber ich würde das nicht empfehlen, den Punkt mit dem, ich glaube, Sie hatten es gesagt, dass man so alt, wie so eine Art Rentenfonds oder so anlegt.
Irgendwas, also egal.
Oder was auch immer. Ja.
Oder weiß ich, irgendwelche Infrastrukturinvestitionen tätig. Ich meine, die Politiker haben sicher noch viel dümmere Ideen als meine Idee für einen Alterssicherungsfonds. Die reden von Investitionen und verpleppern das Geld. Also Sie sagen im Prinzip, okay, wer sind der Anker? Da kann ich natürlich sagen, naja gut, wir sind der Anker, kasteien uns dafür und den Nutzen der Tatsache, dass wir Anker sind, haben aber die anderen, die eben Schulden machen. Das ist ja eigentlich auch eine Umverteilung innerhalb der Eurozone. Wir sparen und halten uns zurück für Solidität und die anderen profitieren bei ihren Finanzierungskosten von A, unserer Solidität und B, von der EZB, die gleichzeitig aus ihren Gunsten interveniert. Das ist doch eigentlich, ja, also problematisch ist vorsichtig formuliert.
Ja, in der Tat, kann man so sehen. Dann müsste man sich überlegen, ob man dann, wenn man den Gang mitgeht und die Währungsunion insgesamt zu einer Weichwährungsunion wird, ob man dabei bleiben will oder ob man nicht gegebenenfalls dann doch in Richtung eigene Währung.
Ja gut, aber
das wäre natürlich relativ komplex. Der ist ja auch so nicht vorgegeben in den Statuten der EU. Also man muss dann schon aus der EU komplett austreten. Das will sicherlich keiner. Ich würde auch nicht aus der Eurozone austreten wollen, auch wenn sie so problembehaftet ist. Aber es ist eine schwierige Lage, auf jeden Fall. Also meine Hoffnung wäre immer noch, man kann die anderen, aber vielleicht mit anderen Mitteln dazu bewegen, selber auf solidere Staatsfinanzen zu achten.
Und da ist jetzt der Punkt. Sie haben ja gesagt, es gibt einen Vorschlag, wie man das machen könnte, wie man die Euro-Schuldenprobleme lösen könnte. Wann haben Sie den Vorschlag, mit dem Sie die anderen dazu bringen könnten, auf einen solidären Kurs einzuschwenken?
Ja, also es gibt, sagen wir mal, weiche Vorschläge, die setzen so an dem an, was es schon gibt. Die wurden auch schon mehrfach diskutiert, also beispielsweise stärkere automatisierte Sanktionsverfahren innerhalb des jetzigen Systems. Also dass die Kommission beispielsweise nicht mehr so viel Mitsprache hat, mitzuentscheiden, ob jetzt ein Verfahren gegen ein Land gemacht wird oder nicht. Das wäre so quasi die kleine Regeländerung im System, die aber auch schon für viele Mitgliedstaaten...
Also mehr Sanktionen, aber...
Mehr Sanktionen, okay. Ja. Also bisher hatten wir ja, wenn man sich allein die Defizitregel anschaut, über 100 Überschreitungen der Defizitregel und null Sanktionen. Mhm. Also das ist ja schon eine, würde ich mal behaupten, eine relativ flexible Regelauslegung. Also wenn man da stärker oder wenigstens mal eine Sanktion erreichen würde, dann ist noch die Frage, muss die finanziell wehtun oder politisch? Da gab es ja auch mal Vorschläge, ob man nicht Stimmen beispielsweise im EU-Gesetzgebungsprozess vorübergehend entziehen kann. Ist aber juristisch natürlich eine heikle Frage, ob sowas überhaupt geht. Aber das wäre quasi so eine Art Revolution im System. Eine Revolution, die mehr außerhalb des Systems stehen würde, wäre, wenn man die Märkte quasi wieder stärker ins Boot holt. Also was im Moment ja passiert ist, dass Staatsanleihen, Zinsen, die eigentlich so eine Art Risikobepreisung einer, wenn man so will, Zahlungskrise eines Staates sein sollten oder widerspiegeln sollten, dass die mehr oder weniger ausgesetzt sind in der Eurozone. Weil die EZB alles aufkauft und interveniert. Und man auch weiß, im Zweifel würde auch die EU wieder einspringen. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen und auch die anderen Mitgliedstaaten. Aber im Wesentlichen, klar, durch die EZB bestimmt. Aber wenn man es schaffen würde, dass die Zinsen wieder stärker das Risiko widerspiegeln würden, wogegen sich natürlich die hochverschuldeten Staaten vehement wehren würden, aber wenn man das implementieren würde, so ein System, dann wäre ich der Meinung oder der Hoffnung, würden sich die Staaten dann auch wieder stärker darum bemühen, dass ihre Finanzbalance solider aufgestellt ist. Gehen könnte das beispielsweise über sogenannte Accountability Bonds, die hatten die Professoren Clemens Fuest und Friedrich Heinemann mal vor, ich glaube mittlerweile auch schon 8, 9 Jahren vorgestellt. Also das wäre quasi eine Einführung von neuen nachrangigen Anleihen, die dazu beitragen würde, das Haftungsprinzip auf der Gläubigerseite zu stärken, wenn man so will. Also die würden deswegen nachrangige Anleihe im Krisenfall später bedient und würden entsprechend einen höheren Risikoaufschlag auf normale Staatsanleihen bedeuten. Und man müsste dann in der Regel quasi den, also da müsste man eine Regel haben, die sagt, wenn ihr über ein gewisses Niveau hinaus euch verschulden wollt, also entweder macht man das an der Schuldenquote fest oder an der Defizitregel oder an der strukturellen Defizitregel, wenn ihr darüber hinaus wollt, dann könnt ihr das nur noch zu unvorteilhafteren Bedingungen machen.
Na gut, da würde man ja die Zinskosten, damit wir die Finanzierungskosten für die Staaten ja erhöhen. So, und da frage ich mich natürlich, wie kann es sein? Wir haben jetzt eine Situation, wo wir, ich glaube, die 4. Reform gehabt haben vom Stabilitäts- und Wachstumspakt oder vom Stabilitätspakt, whatever. Wir haben immer aufgeweicht. Sie haben ja gerade gesagt, die Transparenz hat nicht zugenommen. Wir hatten über 100 Verstöße, wo nie was getan wurde. Und jetzt sagen Sie zu mir, ja, eine Möglichkeit ist, wir machen die Sanktionen ernsthaft, automatisch. Dazu müsste ja jetzt jemand zustimmen, dass ihm, wenn er sich nicht an die Regeln hält, irgendwann mal Stimmrecht entzogen wird. Warum sollte er das tun? Da haben Sie gerade gesagt, ja, wir müssten nachrangige Anleihen ausgeben. Aber ganz ehrlich, warum sollte ich Anleihen ausgeben, die mir eine Zinslast erhöhen und mich im Budget noch weiter einschränken? Also mache ich das doch auch nicht. Wie gesagt, Herr König, ich mache jetzt, Sie sind sowieso, Sie sind ja nicht der Politiker und der Akteur, also bitte nicht persönlich nehmen. Aber sage, höre ich mir jetzt einfach an und sage so, wenn das die Ideen sind, die wir haben, dann dürfen wir uns aber echt nicht wundern, dass wir von den anderen konstant über den Tisch gezogen werden und dass wir eigentlich der Stabilitätsanker sind und sogar noch mit stolzer Brust rumlaufen. Wir kasteien uns selber mit Schuldenbremsen, um die Stabilität einer Währungsunion zu erhalten zugunsten Dritter. Da habe ich echt einen Hänger.
Ja, also mit der Selbstkasteiung würde ich nicht ganz so streng sehen. Wir hatten jetzt zwar die Diskussion um die deutsche Schuldenbremse und das Bundesverfassungsgerichtsurteil, aber wenn man sich die Staatseinnahmen und auch die Ausgaben der vergangenen Jahre anschaut, dann sieht man ja, dass die auch immer weiter gestiegen sind. Also es ist ja nicht so, dass wir wenig ausgegeben haben, wir haben es halt falsch ausgegeben.
Da haben wir beide vollkommen Konsens. Jetzt könnte man trotzdem aus dem Vollen schöpfen und könnten sagen, wir nehmen jetzt trotzdem Schulden auf und wir machen eben mal ein paar Investitionen, die wir tätigen müssen, könnte man ja machen. Aber nochmal, wir haben Konsens, der Politik mangelte es nicht an Geld, es mangelte an der Fähigkeit, das Geld auszugeben. Aber nochmal auf die EU zurückzukommen, auf die Euro zurückzukommen. Also Sie haben mir gerade Dinge vorgeschlagen, wo ich aber sage, kommt nie. Gibt es keine anderen Ideen?
Ist erstmal nicht falsch. Also deswegen ist es ja nicht gekommen, sondern wie Sie schon zu Recht beschrieben haben, deswegen sind die Regeln immer weiter flexibilisiert worden oder aufgeweicht worden. Ja, vielleicht würde so eine Art Androhung dem Ganzen gut tun, so wie Wolfgang Schäuble damals bei der Griechenland-Schuldendiskussion im Sommer 2015, also das Non-Paper rausgezogen hatte und gesagt hat, so ein griechischer Euro-Austritt, der wäre schon irgendwie verkraftbar. Also jetzt so aus spieltheoretischer Sicht. Klar, könnte man vielleicht sagen, wir stellen das Ganze um. Das muss dann natürlich irgendwie glaubhaft sein. Oder man zieht es wirklich durch und dann bin ich wieder in meiner Euro-Weichwährungswelt, die ich auch nicht haben will.
Klar, aber das ist interessanterweise, als die Nachrufe waren auf Herrn Schäuble, hab's ja mit namhafter Ökonom, ich denke an Herrn Fratscher, dann gemeint, ja, das wäre der größte Fehler von Ihnen, das überhaupt anzudenken und das hat die ganze Währungsunion stabilisiert. Also da gibt's ja auch Kollegen von Ihnen, die dann sagen, ja, um Gottes Willen, wir dürfen nichts tun, was den Euro gefährdet. Also wir müssen im Prinzip... Müssen wir eigentlich alles geschehen lassen, ne, um den Euro zu erhalten? Jetzt lege ich Ihnen was im Mund, was Sie vielleicht nicht so gesagt haben, aber gleichzeitig wissend, dass wenn wir so weiter agieren, dass es nicht gut ausgeht.
Also ein Stück weit ist es ja ein Compliance-System, nicht nur der Mitgliedstaaten, sondern wenn man jetzt den Institutionen der EU unterstellt, sie machen doch mehr, als sie eigentlich sollten oder drücken mehr Augen zu, als sie sollten, könnte man natürlich auch an die Institutionen ran. Ist auch nicht einfach zu machen. Aber man könnte sich auch überlegen, wie man das System oder wie man die Kommission als Hüterin der Verträge wieder stärker in den Vordergrund rückt, weniger als politische Akteurin und auch die EZB wieder mehr in Richtung Hüterin der Preisstabilität wirklich mit diesem Fokus alleine auftreten lässt. Aber das sind, glaube ich, auch nicht einfacher zu bewerkstellige Dinge, zumal es dazu ja x Rechtsprechungsurteile auch von Seiten des EuGH beispielsweise gibt, die ja eigentlich alle Praktiken abgesegnet haben. Immer unter gewissen Konditionalitäten, also es gab dann schon auch immer Einschränkungen, auch vom Bundesverfassungsgericht zum PSPP-Urteil beispielsweise. Also das wäre irgendwie theoretisch eine Möglichkeit, aber praktisch eigentlich auch nicht. Müsste ich dann so zugeben, ja.
Ich bin ja aus Sie gekommen, weil Sie ja mit ganz wichtigen Ökonomen zusammen ja immer Paper schreiben, auch Kronberger Kreis und da wichtige Studien machen. Wenn Sie da so am Kamin sitzen mit den Kollegen, ist denen das, was wir gerade so besprochen haben, eigentlich genauso klar? Oder haben die noch die Hoffnung auf irgendwelche Reformen? Ich meine, ich nehme jetzt mal jemand anders, den Hans-Werner Sinn, den habe ich ja mal Podcast auch gehabt, schätze ich sehr. Aber der glaubt auch immer an diese Reformen des Euros und der EU, wo ich halt immer sage, ja gut, aber... Die anderen haben da Nachteile von der Reform. Die müssen sich einschränken. Politiker, die sich einschränken müssen, sind ganz unglücklich. Das haben wir ja gerade bei der Ampel live beobachten können. Gibt's da im geschlossenen Kreis dann doch die Erkenntnis, dem Motto, wir sitzen hier quasi in einem Gefängnis, das Gefängnis, aber in einer Situation, wo wir einfach nur sehenden Auges eigentlich in eine Situation hineinfahren können, wo wir einfach die Lira haben. Nicht die Mark als Vorbild, sondern Lira als Vorbild. Und wir müssten uns darauf einstellen.
Also wir diskutieren schon Dinge sehr breit, also vor allem die 6 Mitglieder des Grundberger Kreises. Ich bin ja nur andächtiger Zuhörer meistens. Und
ich nehme einmal an, dass Sie die Arbeit machen müssen, darum habe ich Sie auch angerufen.
Ja, ist nicht ganz so, aber vielen Dank. Es wird schon offen diskutiert in alle Richtungen, aber es besteht eigentlich immer noch die Hoffnung, dass es sich in diese Richtung entwickelt. Wer am meisten von einer strukturellen Reform hat, ist ja eigentlich der Mitgliedstaat. Also es ist ja in der Regel ein politökonomisches Problem, wenn ein Land keine Strukturreform macht, die eigentlich anstehen soll.
Das stimmt, aber jetzt gehen wir nochmal, wenn wir Italien mal anschauen. Ich finde Italien mal ganz spannend. Ich muss dazu sagen, jetzt alle Hörer, also ich liebe Italien, ich fahre gerne dahin, ich finde es ein tolles Land und ich finde vor allem es toll, dass die italienischen Politiker Politik machen für die Italiener, muss ich jetzt mal anmerken. Ich will auch gleich sagen, was ich damit meine. Die Italiener haben ja ein hohes Staatsschuldenproblem, das haben wir gerade angesprochen. Aber was den Gesamtschuldenstand betrifft, also wenn wir private Haushalte nehmen und die Unternehmen nehmen dazu, dann gehört Italien zu den solidesten Staaten der Eurozone. Ich glaube, nur Österreich und Deutschland haben geringere Gesamtverschuldung. Frankreich hingegen ist am anderen Ende ganz hoch verschuldet, Staat, Privathaushalte und Unternehmen. die italienischen Privathaushalte haben gleichzeitig nach Daten der EZB oder Credit Suisse, was wir auch nehmen, relativ zur Wirtschaftsleistung deutlich mehr Privatvermögen als die Deutschen. Also eigentlich könnten die Italiener ihr Staatsschuldenproblem völlig problemlos lösen. Zwangshypothek rein, über 30 Jahre an den Staat, dann können die da abstottern, die Bürger, also deshalb nicht verarmt, kein Thema. Erbschaftssteuer ist ein Witz in Italien verglichen mit Deutschland, etc., etc. Das heißt, wir haben doch dieses merkwürdige System, dass die Italiener eigentlich sagen, warum sollten wir unsere eigenen Bevölkerung besteuern, wenn das Geld aus Deutschland kommt? Ich bin mal ganz platt. Da muss man doch so als Ökonom, als deutscher Ökonom immer mal sagen, liebe Freunde, es kann ja nicht sein, dass wir jetzt darauf hoffen, in irgendwelchen Stimmrechtsbeschränkungen, die eh nicht kommen werden, kriegen wir die Italiener zu mehr Solidität. Warum sollten sie es tun? Als italienischer Politiker würde ich ganz genau so agieren. Wieso sollte ich sparen? Wieso sollte ich meine eigene Bevölkerung besteuern, weil ich Geld geschenkt bekomme aus anderen? Wir wissen, Italien ist der Hauptempfänger des Wiederaufbaufonds.
Unterschreibe ich alles. Die Konstruktion basiert ja immer auf der Annahme, dass es auch wirklich jedes Mal so funktioniert. Also bei jeder Krise muss es so kommen, dass die anderen Italien in dem Fall oder den anderen Mitgliedstaaten helfen. In einer viel präferierteren Lage ist man ja eigentlich, wenn man sich fiskalisch selber helfen kann.
Ja gut, aber bis jetzt hat es ja funktioniert. Und vor allem Italien. Und Italien hat ein enormes Drohpotenzial. Wenn ich ihn jetzt frage, wenn jetzt morgen Italien in eine Schieflage gerät, da wird sofort gerufen werden, das gefährdet die Eurozone. Ich sehe schon die Live-Berichterstattung an ARD und ZDF und Brennpunkt. Und dann sitzt Herr Fratscher da und sagt, wir müssen Italien beistehen. Italien ist doch nicht selber schuld. Italien hat lange Zeit wenig Wachstum gehabt und ist gefangen. Und die deutsche Sparpolitik und wir haben Lohndumping betrieben. Und wir müssen deshalb, ich kann das jetzt sofort die Rede von Herrn Fratscher schreiben, die dann gehalten wird. Und deshalb müssen wir unbedingt retten. Und wenn wir nicht sofort retten, dann springt die EZB ein und rettet. Also darum tue ich mich ein bisschen echt schwer damit, weil ich halt sage, es ist ja so ein politisch-ökonomisches Problem. Ich weiß nicht, ob das mit Spieltheorie, aber wir sind doch eigentlich in der Situation, wo wir unsere Interessen gar nicht richtig verfolgen oder auch nicht verfolgen können, wenn wir uns selbst beschränken nach dem Motto, wir sind der Garant für die Eurozone. Das ist so ein bisschen das
Dilemma. Ja, also die Äußerung gab es ja auch zu Beginn der Corona-Krise. Da hieß es ja auch sofort. Also sie hat Norditalien auch wesentlich stärker betroffen zu Beginn, muss man ja zugeben. Aber da hieß es auch sofort, die Staaten sind alle unverschuldet in diese Situation geraten. Also selbstverständlich hat kein Land dafür gesorgt, dass Corona nach Europa kommt, wenn man so will. Aber wie die fiskalische Ausgangslage war, dafür war natürlich jeder Mitgliedstaat selber verantwortlich. Also insofern stimmt diese Aussage nicht ganz, wenn man sagt, man ist komplett unverschuldet in dieser Situation. Der eine kann sich mehr helfen, der andere weniger. Aber ich würde trotzdem sagen, es ist besser, nicht auf andere angewiesen sein zu müssen, als immer darauf hoffen zu müssen, dass das Spiel auch gut geht. Auch wenn es die letzten 15 Jahre so gut gegangen ist, heißt das nicht, dass es die nächsten 15 Jahre gut gehen muss. Man braucht ja nur andere Spitzen beispielsweise in gewissen Institutionen, die vielleicht eine andere Politik vorgeben oder eine andere Stimmung innerhalb Europas. Und dann verkehrt sich das Ganze und die Staaten sind auf sich alleine gestellt. Also darauf würde ich jetzt nicht immer vertrauen.
Ich übersetze es jetzt mal ganz kurz. Also wir könnten uns ein Szenario vorstellen, also hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. AfD stellt die Regierung in Deutschland. Ich spinne jetzt einfach mal. Die würden dann sagen, die machen wir nicht mehr. Und dann wäre es ein akutes Problem, beziehungsweise dann würde alles an der EZB hängen. Weil die EZB wäre ja immer noch unabhängig. Die EZB könnte sagen, okay, die Deutschen wollen nicht zahlen, da kann man auf Deutschland rufen, aber die EZB könnte immer noch intervenieren, würde halt sagen, okay, wir lösen das eben über geldpolitische Interventionen.
Genau, und dann könnte im schlimmsten Fall die Austrittsdrohung Deutschlands im Raum stehen, auch wenn die jetzt faktisch nicht EU-rechtsmäßig so abgesichert ist, aus dem Euro auszutreten, aber die Drohung könnte natürlich dann auch irgendwann kommen. Und dann würde das in sich zusammenfallen, das wäre aber natürlich erstmal nichts, was von heute auf morgen sich entwickeln würde, sondern eher in der mittleren Frist, das stimmt.
Aber jetzt, Herr König, wenn ich jetzt was mache, wo Sie sagen, oh, da fühle ich mich jetzt unwohl, das ist jetzt sozusagen zu weit weg, dann sagen Sie das ganz offen, weil wir diskutieren ja hier. Weil ich denke mir immer so, ja, es ist ein schwieriges Thema und es ist schwer, dieses Thema eigentlich zu erörtern. Jetzt gab es doch immer, also Herr Scholz hat damals beim Wiederaufbaufonds bei Markus Lanz gesagt, das ist ein Hamilton-Moment für die EU. Wir wissen beide, dass es kein Hamilton-Moment für die EU war, weil Hamilton war ganz anders. Also Hamilton, werde ich dann im Podcast nochmal erläutern, ist ja dieser US-Finanzminister, der vor ein paar hundert Jahren damals im Prinzip Folgendes gemacht hat. Er hat ja die Einzelstaaten entschuldet, hat die Schulden auf Bundesebene übernommen. Das hat erstmal gut funktioniert. Der Nachteil war, die Bundesstaaten haben wieder mehr Schulden gemacht. Dann musste es nochmal wiederholt werden, das Bailout. Aber danach war Schluss. Und seitdem haben wir die Situation in den USA, dass, soweit ich es verstanden habe, die Teilstaaten eigentlich sich nicht verschulden können. Der Bund kann sich verschulden und es gibt auch ein No-Bailout. Also wenn jetzt also Texas in Schwierigkeiten gerät, dann muss Texas damit umgehen. Aber es gibt kein Bailout durch die anderen Staaten. Wäre denn so eine Art Hamilton-Moment für die Eurozone das Richtige. Also die EU macht jetzt nicht neue Schulden gemeinsam, sondern sie übernimmt die alten Schulden. Und im Gegenzug dürfen die Teilstaaten sich nicht mehr verschulden.
Ja, da müsste man das Ganze umorganisieren. Also was, woran das jetzige System ja auch ein Stück weit krankt, ist daran, dass quasi Haftung und Kontrolle nicht auf einer Ebene ist. Die Staaten geben Geld aus, die anderen haften mit. So hat man es ja zu Beginn unserer Diskussion auch ein bisschen erörtert. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, würde das ja dann noch extremer werden. Also müsste man als nächsten Schritt dann eigentlich die Verlagerung von Kompetenzen, dann, also von noch mehr Kompetenz dann auf die EU-Ebene gehen. Also dann in Richtung europäischen Bundesstaat. Wenn man das so machen würde, müsste man meines Erachtens dann demokratisch legitimieren. Also dann könnte man nicht über das jetzige EU-Parlament gehen, sondern müsste das vielleicht noch ein bisschen stärker nach den nationalen Bevölkerungsgrößen gewichten und dergleichen.
Also im Klartext nicht mehr, dass ein Malteser 8-mal so viel Stimmen hat wie ein Deutscher.
Genau, und man müsste es vielleicht den ganzen Schritt aber auch nochmal direkt demokratisch vielleicht abfragen. Das wäre auch nochmal eine große Hürde, aber müsste man meines Erachtens tun, weil man vor Jahrzehnten ja unter ganz anderen Voraussetzungen dem ganzen Prozess zugestimmt hat. Aber wenn man das alles machen würde und die europäische Bevölkerung würde sagen, jawohl, wir wollen diesen EU-Bundesstaat, okay, dann wäre es eine Möglichkeit. Da müsste man sich aber immer noch Mechanismen überlegen, die garantieren, dass auch einzelne Bundesstaaten, wenn man so will, also die es ja dann gäbe, sich auch nicht über Maße verschulden, denn irgendeine Budgethoheit würden die ja vermutlich trotzdem noch behalten. Das ist die Frage, wie man es dann ausgestaltet. Aber wenn man jetzt beispielsweise Richtung Schweiz geht, hat man die Bundesebene, kantonale Ebene, Gemeindeebene, die haben alle irgendwie eine gewisse Steuerkompetenz. Sowas wäre vielleicht machbar. Aber auch da in der Schweiz gibt es beispielsweise wie so eine Art staatliches Insolvenzregime, was verbietet, dass die übergelagerten Ebenen den darunter gelagerten Ebenen aushelfen. Beispielsweise in Leukerbad hieß die Gemeinde gegeben, die hatte sich über Maße verschuldet. Die wollte im Tourismussektor vor allem da groß zuschlagen, hat alles ganz schick gemacht, aber auf Kosten von riesigen Schulden. Und dann war es eben dem Kanton und auch dem Bund untersagt, der Gemeinde zu helfen. Und das hat, also es war bisher der einzige Fall, das hat dann auch meines Erachtens zu einem abschreckenden Beispiel geführt, dass sich das nicht wiederholt hat. Also diese Regel gibt es, glaube ich, seit Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute. Und wie gesagt, einmal hat es diesen Fall gegeben. Also irgendwie sowas müsste man dem dann noch an die Seite stellen. Auch in den USA gibt es ja die Regel, dass der eine Bundesstaat dem anderen nicht helfen kann oder darf. Also Kalifornien war ja auch immer mal in den Medien kurz vor der Pleite. Und da gab es ja auch die Diskussion, ne? Wie geht man jetzt damit um? Aber da muss man schon eine gewisse Eigenverantwortung ja doch dort lassen. Dafür bräuchte man dann irgendwo dann auch wieder eine gewisse fiskalische Hoheit, ne? Also damit diese Ebene dann beisammen bleibt, die Ebene von Handlung und Haftung.
Herr König, jetzt habe ich irgendwie, wenn wir zum Schluss kommen, eigentlich das folgende Fazit. Wir beide haben Konsens, dass die Staatsschulden innerhalb der Eurozone ein Problem sind, dass sie perspektivisch weiter schneller wachsen als die Wirtschaftsleistung. Das heißt, das Problem wird größer. Die verdeckten Verbindlichkeiten haben wir jetzt am Rande mal erwähnt, aber da gibt es ja auch EU-Studien, die zeigen, was da gigantische Lasten dann irgendwann ja nicht mehr verdeckt sind, sondern transparent werden. Gilt auch für Deutschland, gilt aber auch für die anderen. Wir haben gesehen, dass die Ideen, die Sie vorgeschlagen haben zum Thema, wie kann man das begrenzen, dass es Ideen sind, wo ich sage, die sind nett, aber die werden sich nicht realisieren. Auf was stellen Sie sich denn ein? Ich meine, haben Sie überhaupt noch Euro oder haben Sie Ihr ganzes Geld in US-Dollar und in Schweizer Franken und so weiter, weil Sie sagen, das kann nicht auf Dauer gut gehen?
So pessimistisch habe ich mein Anlageportfolio nicht aufgestellt. Aber da ich gebürtig aus der Schweiz bin, habe ich auch im Schweizer Franken was investiert.
Also meine Frage war eher so im Sinne von, weil wenn ich Ihnen das folge, dann muss ich einfach sagen, okay, dann ist der Euro perspektivisch eine Weichwährung. Der Euro muss immer weicher werden, wenn man ihn zusammenhalten möchte. Er muss inflationär sein, um die Schuldenquoten stabil zu halten. Wir können auch sagen, es gibt auch einige andere Faktoren, die für Inflation sprechen, Demografie etc. etc. Also man kann schon Deindustrialisierung oder Deglobalisierung, Energiepolitik, da gibt es viele Dinge, die fürs inflationäre Szenario sprechen. Und da würde ich sagen, na gut, dann habe ich eine Weichwährung, da kann man ja mit umgehen. Ich meine, die Italiener waren nicht umsonst diejenigen, die sehr viel Geld in der schönen Schweiz hatten immer, weil sie ihre Lira eben nicht getraut haben. Beziehungsweise sie haben auch deshalb so eine hohe Immobilienquote, weil sie wussten, mit dem Geld können sie nicht vertrauen. Also müssen wir umstellen, müssen sagen, okay, ist halt so, Europa ist so viel wert, dass wir eben eine Lira haben. Also das sollten umwandeln den Euro in Lira 2.0.
Ja, aber so ist ein düsteres Szenario, aber erstmal sehe ich auf jeden Fall die USA da klar im Vorteil. Die sind auch in den vergangenen Jahrzehnten diejenigen gewesen, die enorme Produktivitätsschritte gemacht haben. Jetzt vor allem im Technologiebereich oder technologische Information, aber auch in der Industrie waren die gar nicht so schlecht. Also wir reden ja immer von der Deindustrialisierung Deutschlands, aber das war jetzt in den USA gar nicht, die waren jetzt gar nicht so viel schlechter als Deutschland aufgestellt. Die waren nur in allen anderen Bereichen noch wesentlich besser. Also gerade mal alles, was in Richtung Innovation und Digitalisierung angeht, da sind die Skaleneffekte dann von mir ist auch noch viel größer. Der Markt ist homogener. Das kommt den USA natürlich zugute. Aber da würde ich dann schon eher auf das Pferd USA setzen. Und in was Europa natürlich auch noch, ja noch, das haben wir jetzt auch noch nicht angesprochen, aber noch schwieriger macht, beispielsweise Ideen, Klimaschutz und dergleichen, wie man das angeht, ob man das jetzt über Subventionen macht oder über einen CO2-Preis, wie stark man da immer als Vorreiter auftreten will. Da wird einem ja auch viel versprochen vom deutschen oder europäischen nächsten Wirtschaftswunder, aber im Endeffekt sind das ja eher Assets, bestehende, die irgendwie ausgetauscht werden. Also da wird man jetzt am Kapitalstock gar nicht so viel zusätzlich gewinnen. Ja, wenn man sich das so anhört, dann hört sich das nicht so positiv an. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Gleichwohl hätte ich irgendwie die Hoffnung nach wie vor noch, ne, Optimist, dass sich Personal immer wieder austauscht auf allen Führungsebenen und dass man immer wieder zu, auch über Krisen, immer wieder zu neuen Situationen kommt, die vielleicht nicht immer in die eine Richtung gehen, sondern vielleicht dann doch irgendwann auch mal das Blatt etwas wenden lassen.
Herr König, vielen Dank. Das haben Sie super gemacht, dass Sie am Ende nochmal auf was Positives gekommen sind, auf Hoffnung, weil nicht wenige Hörer mir immer wieder vorwerfen, dass ich dann so schlechte Nachrichten verbreite. Also insofern, ich fand es eine super Diskussion, wobei sie leider für mich doch eher nüchterner ist. Ich habe natürlich die Hoffnung auch. Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, aber ich glaube, die Herausforderung ist groß und es wäre in der Tat schön, wenn wir aus deutscher Sicht heraus mal eine Strategie erarbeiten würden, wie wir auch unsere eigenen Interessen in diesem ganzen Umfeld vertreten. Herr König, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und ich bin sicher, Sie werden in Zukunft wieder in seiner Studie veröffentlichen und dann bleiben wir in Kontakt und dann können wir über die gerne mal plaudern.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben gesehen, der Druck zur Schuldensozialisierung, mehr EU-Transfers und vor allem mehr EU-Schulden aus Italien und Frankreich und Portugal und Spanien hält an. Die künftige neue und alte Kommissionspräsidentin, Frau von der Leyen, ist zwingend auf die Unterstützung dieser beiden Staaten angewiesen. Sie verdankt ihren Job letztlich Emmanuel Macron und Frau Meloni aus Italien wird sie brauchen, um im künftigen EU-Parlament überhaupt Mehrheiten zu bekommen. Und damit ist die Stoßrichtung klar. Wir laufen auf einen Wiederaufbaufonds Nummer 2 zu und die deutsche Regierung wird da nur zu gerne mitmachen, kann sie doch so das eigene Schuldenbremsenproblem elegant lösen bzw. eigentlich kaschieren. Im Ergebnis wird uns das alle unglaublich teuer zu stehen kommen. Bleibt mir, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.